die Frage, wohin wollen wir als Land? Was ist unsere große Vision 2035, 40? Dann wird es relativ dünn. Die erste Zahl, die ich gelesen habe, war, Italien verliert bis zum Ende dieses Jahrhunderts die Hälfte seiner Einwohner. Ich sag mal, Italien verliert die Hälfte seiner Einwohner. Darum wird doch die EU kaputt gehen. Da bin ich richtig depressiv geworden und habe mich als erstes mit der Frage auseinandergesetzt. Ich habe 3 Kinder. Wohin wandere ich aus? Die Antwort kann auch nicht sein, mehr Feiertage, mehr Urlaub, sondern ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen den sauren Apfel beißen. Krisen sind die großen Katalysatoren für Fortschritt, für Innovation.
Spillover. Der Podcast von 365 Sherpas.
Hi und herzlich willkommen zur 2. Podcast-Folge von unserem 365 Sherpas Podcast. Wir sind Daniel Wixford und Lilly Blauzun und ihr hört Spillover.
Was ist Spillover? Wir wollen uns in diesem Podcast gemeinsam in den Grenzbereich zwischen Politik, Wirtschaft und Kommunikation begeben und diesen ausleuchten. Das machen wir nicht alleine, sondern immer mit einem Gast. In der ersten Folge hatten wir Ricarda Lang zu Gast und heute freuen wir uns sehr, dass wir später mit Sebastian Detmers sprechen. Sebastian ist CEO von StepStone und einer der vielleicht scharfsinnigsten Analytiker von Arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitischen Entwicklungen und genau über diesen Themenbereich wollen wir später auch mit ihm sprechen. Wir zeichnen am Vormittag des 14. März auf. Willkommen zur 2. Folge, los geht's.
What's hot? What's not?
In What's Hot und What's Not besprechen wir, was uns in unserem Kosmos gerade so interessiert. Einmal, was wir sehr gut fanden und einmal, was wir irgendwie komisch fanden oder was uns abgeschreckt hat.
Genau, und heute wollen wir uns gedanklich ein bisschen in die Vergangenheit begeben, aber es ist gar nicht so lange her. Wir gehen zurück zum 24. Februar, das ist der Tag nach der Bundestagswahl und wir wollen uns mit 2 Verlierern dieser Wahl beschäftigen. 2 Parteien, die nicht mehr in den Bundestag reingekommen sind, und zwar auf der einen Seite die FDP und auf der anderen Seite das BSW. Und wir haben uns ein bisschen die Leitfrage gestellt für diesen Teil, wie tritt man eigentlich vom politischen Parkett ab? Denn das war ja durchaus eine Zensur für beide Parteien. Die FDP als Partei, die lange im Bundestag war, oft im Bundestag war, eine lange Geschichte hat. Und das BSW als Partei, die sich sehr große und zumindest in Teilen auch berechtigte Hoffnungen gemacht haben, in den Bundestag einzuziehen und es dann am Ende sehr, sehr knapp nicht geschafft haben. Und unser What's Hot ist in diesem Fall die FDP und zwar in Person von Marco Buschmann. Ich muss ganz persönlich sagen, ich war nie der größte Fan der FDP, aber ich war immer ein großer Fan von Marco Buschmann als Person. Für mich ist das ein sehr integrer Politiker gewesen. Ich weiß nicht, Lilly, du kannst gleich nochmal sagen, wie du das siehst. Ich habe immer sehr geschätzt, sozusagen mit welcher Sachlichkeit Marco Buschmann auf die Dinge geschaut hat. Ich muss einfach eine kurze Anekdote erzählen, weil das meine Marco Buschmann-Liebe noch vergrößert hat.
Du sprichst schon von Liebe.
Ja, absolut.
Okay, wow.
Ich habe ihn 2-mal gesehen, morgens in Mitte, ist jetzt schon ein bisschen her, zu so einer Zeit, wo alle Menschen irgendwie schlecht gelaunt auf ihr Handy schauend zur Arbeit oder irgendwo anders hin laufen. Und Marco Buschmann lief beide Male sehr entspannt mit einem Buch. Ich glaube sogar, es war ein Reklamheft, aber darauf würde ich mich jetzt nicht mehr festlegen wollen. Jedenfalls sehr entspannt und sehr vertieft in ein Buch schauend zwischen diesen aufgeregten Handymenschen hin und her. Und ich dachte schon damals, wow, was für eine Coolness. Und ja, ich muss sagen, meine Sicht auf Marco Buschmann hat sich wirklich gehalten bis zu seiner letzten Pressekonferenz. Und die hören wir gleich nochmal kurz rein. Aber sag du mal, Lilly, wie du auf die politische Person blickst.
Also als Justizminister fand ich, hat er schon einen guten Stil geprägt. Er hat mir manchmal zu viel angekündigt und zu wenig davon gemacht. Zum Beispiel das große Jahr des Strafrechts. Aber das ist, glaube ich, nur was für Jura-Nerds. Aber wie du schon sagst, ich glaube, er ist ein sehr versierter Fachpolitiker, der auch wenig Interesse an niederträchtigen politischen Auseinandersetzungen auf persönlicher Ebene zum Beispiel hat. Das heißt, ich finde, dass diese Verabschiedung von ihm auch sehr gut zeigt, was er auch für ein Mensch als Politiker war, dass er da einfach sehr mit sehr viel Würde und sehr viel Integrität auch mit umgeht.
Ja, ich glaube auch Integrität ist ein wirklich gutes Wort und das sage ich als Dortmunder über Marco Buschmann, der ja in Gelsenkirchen geboren ist. Also auch das alles keine Selbstverständlichkeit. Wir haben zwei kurze O-Töne mitgebracht aus dieser Pressekonferenz vom 24. Februar, die sich auch sehr lohnt in Gänze anzuschauen. Christian Lindner und Marco Buschmann treten da gemeinsam vormittags vor die Presse, nachdem klar war, die FDP ist nicht wieder in den Bundestag eingezogen und ziehen dann eben auch persönliche Konsequenzen und Konsequenzen für die Partei. Und im ersten Teil dieses O-Tons geht es eben nochmal darum, wie Marco Buschmann bewertet, dass die FDP jetzt nicht mehr im Bundestag ist und wie er aber auch nach vorne schaut und wie er im Prinzip sagt, dass es eigentlich um größere Dinge geht als um die Frage, ob man jetzt im Bundestag ist, ja oder nein. Und der zweite Teil dieses Ausschnitts ist die Antwort auf eine Journalistinnenfrage. Die Journalistin hatte ihn gefragt, was denn jetzt seine dezidierte Analyse wäre, warum es zu dieser Wahlniederlage gekommen ist. Und auch da hören wir dann gleich mal Marco Buschmanns Antwort.
Unabhängig davon möchte ich an dieser Stelle denjenigen, die für unser Land jetzt Verantwortung übernehmen werden, und das meine ich ohne jede Vorbehalte, wirklich festens die Daumen drücken. Unser Land ist von außen bedroht, unser Land in seiner wirtschaftlichen Stärke ist von innen bedroht, unser gesellschaftlicher Zusammenhalt ist bedroht, und zwar nicht nur ökonomisch, sondern auch kulturell. Die Art und Weise, wie Debatten in diesem Land geführt werden, mit einer Unerbittlichkeit und Giftigkeit, macht es zunehmend schwer, vernünftige Debatten zu führen. Das sich in Ecken stellen macht diese Debatten schwieriger. Und die Verfassung der Freiheit war immer eine Verfassung des Wandels durch Debatte und durch Veränderungen zum Besseren durch Debatte. Und das müssen wir als Land wieder lernen. Also ich habe mein ganzes politisches Leben gegen Schnellschüsse, Westentaschenanalysen, Eigenempirie und anekdotische Evidenz gekämpft. Dafür habe ich gerade noch in den Gremien plädiert. Jetzt werde ich auf den letzten Metern meiner Amtszeit diesem Prinzip nicht untreu werden. Also jeder hat so ein paar Arbeitshypothesen, aber das muss jetzt vernünftig aufgearbeitet werden, sonst ist es einfach unseriös.
Und ich habe ein What's Not mitgebracht, was mich wirklich wirklich bewegt hat. Und zwar, dass BSW bzw. Sarah Wagenknecht in den Tagen nach und auch in den Wochen nach der Wahl, die Welt hat sich gegen das BSW verschworen, so sagt es oder so fühlt es wahrscheinlich Sarah Wagenknecht. Und ich finde das ehrlicherweise ein bisschen komisch. Sie sagt selbst auch in dem O-Ton, den wir gleich hören werden, dass die Medien sie über lange Zeit fair behandelt hätten und danach angefangen haben, sich gegen sie zu verschwören. Meine Wahrnehmung davon ist eher, dass die Medien sie am Anfang hochgejazzt haben. Gerade in der Zeit der Europawahl war Sarah Wagenknecht so präsent für die Prozente, die sie auch damals hatte, dass ich schon fast sagen würde, dass sie damals eher bevorzugt wurde und jetzt einfach in der Realität einer politischen Figur angekommen ist, die natürlich nicht mit jedem Inhalt durchkommt und nicht mit jedem Inhalt, den sie platziert, bundesweite Berichterstattung generiert und das natürlich aber tut, wenn es einen Fehltritt von Seiten des BSW gibt. Egal wie man das bewertet, das ist einfach das Business, glaube ich, von politischen Figuren und politischen Parteien. Und dass sie da jetzt so tut, dass das BSW da eine Sonderrolle hätte, das finde ich schon sehr what's not.
Lassen Sie mich aber noch etwas sagen. Unser Rückgang in den Umfragen seit Herbst ist auch nicht erklärbar ohne die Rolle der Medien. Wurde das BSW im ersten halben Jahr nach seiner Gründung noch weitgehend fair behandelt, kippte die Berichterstattung im Sommer. Und spätestens nach den Landtagswahlen begann eine mediale Negativkampagne gegen unsere Partei, die ich wirklich in meiner ganzen politischen Biografie so noch nicht erlebt habe. Während jede noch so banale Meldung, die geeignet war, uns in ein schlechtes Licht zu rücken, ausführliche bundesweite Berichterstattung auslöste, wurden wir mit unseren Inhalten und Positionen plötzlich nahezu vollständig blockiert und fanden nicht mehr statt.
Ja, Wahnsinn. Ich muss dir da zustimmen, Lilly. Ich finde auch, das ist sozusagen, wir reden ja hier jetzt in diesem Blog so ein bisschen darüber, wie man auch politische Niederlagen kommuniziert. Und man muss fairerweise dazu sagen, sie hat vorher auch in dieser Pressekonferenz ein paar Defizite in der eigenen Partei angesprochen, aber dieser Ton, den wir jetzt gerade gehört haben, und es geht dann hinterher noch weiter, sie redet dann über Umfrageinstitute, ist natürlich der relevante und soll kommunikativ der relevante sein. Und ja, das ist einfach sozusagen nicht der Stil, mit dem man von dieser Bühne abtreten sollte. Da bin ich bei dir. Ich fand noch eine andere Sache interessant. Wir stellen den Link auch in die Shownotes, man kann sich das angucken. Wir befinden uns ja wirklich am Morgen nach der Bundestagswahl, also vielleicht 14, 15 Stunden nach den ersten Prognosen, und man muss halt wissen, Sarah Wagenknecht liest wirklich 18 Minuten lang ein Manuskript vor in dieser Pressekonferenz, ein Analyse-Manuskript.
Ja, die Nacht war wahrscheinlich kurz.
Ja, mich hat das ein bisschen daran erinnert. Ich war vor einiger Zeit mal beruflich in China und habe viel mit Funktionären der KP gesprochen dort. Und da ist es auch immer so, wenn man in Meetings mit Funktionären der KP geht, dann sozusagen ist das Erste, was in einem Meeting passiert, dass jemand einen ultralangen vorbereiteten Text vorliest, in dem eigentlich nicht viele Dinge stehen, die man nicht schon vorher wusste. Und das hat mich sozusagen vom Stil ein bisschen daran erinnert. Ich glaube zu Recht in diesem Fall das What's Not, wenn wir auf Kommunikation von politischen Niederlagen schauen.
Wir kommen jetzt zum Hauptteil der Folge, unserem Gast. Wir freuen uns sehr, Sebastian Detmers, CEO von StepStone, begrüßen zu dürfen. Willkommen, Sebastian. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Sebastian, wir stellen dich ganz kurz vor. Wenn ich was Falsches sage, bitte sofort reingehen. Du bist seit 2020 CEO von StepStone. Ihr macht auf der einen Seite eine KI- und Tech-basierte Jobbörse und auf der anderen Seite Programmatic Arbeitgeber-Marketing. Zu StepStone, 1999 schon gegründet, zumindest unter diesem Namen. Gehört seit 2009 oder gehörte, muss man vielleicht fast jetzt schon sagen, seit 2009 zu Springer. Es gab dann im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, aufmerksame ZuhörerInnen werden es mitbekommen haben, die Aufspaltung bei Springer in das Mediengeschäft auf der einen Seite und das Anzeigengeschäft auf der anderen Seite. Und so wird StepStone, wenn wir es richtig recherchiert haben, künftig zu 90% roundabout KKR gehören, die ja Springer vor ein paar Jahren von der Börse genommen haben. Und im Zuge dieses Deals ist für uns nochmal sehr klar auch die Relevanz von StepStone, die für dich natürlich sowieso schon klar ist, deutlich geworden. Matthias Döpfner hat mittlerweile auch öffentlich gesagt, was die Bewertungsgrundlagen waren, dass wenn Springer mit ungefähr 13,5 Milliarden bewertet worden ist, dass davon so roundabout 10 in das Classifieds-Geschäft gehen und davon, glaube ich, der größere Teil zu StepStone. Und das bedeutet, du bist Chef und CEO eines der relevantesten Tech-Unternehmen, jedenfalls von der Marktkapitalisierung oder von der Bewertungsgrundlage, die wir in Deutschland so haben. Und so viele haben wir ja gar nicht in dieser Größenordnung, leider. Deswegen ist das umso toller, dass wir mit dir heute über diese Entwicklungen sprechen können. Vielleicht noch einen Satz dazu, wirst du wahrscheinlich nichts sagen wollen oder können. Man kann, glaube ich, die begründete Vermutung anstellen, dass KKR den Plan haben wird, StepStone irgendwann an die Börse zu bringen. Du könntest also auch einer der nächsten CEOs sein in Deutschland, die eine interessante IPO-Geschichte schreiben und ein Unternehmen in so einen Prozess führen werden. Schauen wir mal, glaube ich, können wir an dieser Stelle sagen. Aber jedenfalls nicht nur ein super spannendes, sondern auch ein super relevantes Unternehmen, was du da steuerst. Ich hoffe, das war alles halbwegs richtig bis hierhin.
Ja, das war alles richtig. Also mein Fokus ist natürlich auf StepStone und 96 unter Jobshop interessanterweise gegründet unter dem Namen. Und dann ist eben die Marke StepStone später gelauncht worden. Wir waren ja alles. Wir waren mal ein Börsenunternehmen. Wir waren ein privates Unternehmen als Teil von Axel Springer. General Atlantic, also ein anderes Private Equity Unternehmen, hing schon drin. Genau, und jetzt geht die Reise zu KKR. Aber StepStone verändert sich in mancherlei Hinsicht, also was die Shareholder-Struktur angeht. Aber wir bleiben bei unserer Mission. Wir helfen Unternehmen, Mitarbeiter zu finden und Menschen Jobs zu finden. Das ist, glaube ich, so das ganz Einfache. Das machen wir in 30 Ländern in Deutschland praktisch mit allen DAX-Unternehmen, mit rund 90% der mittelständischen Unternehmen. Also haben wir eine sehr, sehr breite Basis. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es auch spannend ist, über StepStone nachzudenken, bei StepStone zu arbeiten, weil wir einfach sehr, sehr gut mitbekommen, natürlich, was beschäftigt die deutschen Unternehmen, zweitgrößter Markt bei uns sind die USA, dann kommt Großbritannien, also was ist da los, was gibt es für Unterschiede und natürlich auch, was ist auf dem Arbeitsmarkt los, wer sucht da gerade Jobs, ist die Wechselwilligkeit hoch oder geht sie gerade zurück und viele, viele andere Themen.
Du hast ja das Buch Die große Arbeiterlosigkeit geschrieben und bist Co-Herausgeber des Ende letzten Jahres erschienenen Buchs Zukunft im Widerspruch. Also es ist ganz schön viel bei dir los wahrscheinlich. Was ist denn für dich gerade das relevanteste Thema, wenn du morgens aufstehst? Also wir kennen das ja alle. Wahrscheinlich geht man relativ bald ans Handy. Wonach schaust du da zuerst?
Also ich habe mir so ein bisschen abgewöhnt, immer so reflexartig das Handy zu zücken, denn wenn man sich nur mit den Tagesnachrichten beschäftigt, dann kann einem ja schwindelig werden. Also das ist schon eine wilde Zeit, in der wir leben, das kann man auch objektiv sagen. Das, was mich aktuell beschäftigt, ist, mir hat das mal jemand so gesagt, so eine kollektive Depression, in der sich Deutschland befindet, Europa zum Teil befindet, USA scheint gerade so ein bisschen vielleicht in eine kollektive Depression abzurutschen. Wir stellen schon länger fest, dass das Gefühl der Einsamkeit der Menschen zunimmt. Also wir werden eine einsamere Gesellschaft. Und die Zahl, die mich zuletzt beschäftigt hat, war die, dass nur noch 14% der Deutschen an eine bessere Zukunft glaubt. Eigentlich völlig paradox, wenn man sich diese Fortschrittsexplosion, die Wohlstandsexplosion, die Entwicklung von Armut geht runter, die Entwicklung von Einkommen geht hoch, Lebenserwartung geht hoch, anschaut, dass jetzt nur noch 14% an eine bessere Zukunft glauben. Nur die Franzosen sind noch pessimistisch. Da sind es nur 9%. Aber das sollte uns zu denken geben und nicht nur, weil es irgendwie Ausdruck der Psyche ist, sondern weil es natürlich auch Gründe gibt, warum möglicherweise Menschen nicht mehr an eine bessere Zukunft glauben. Die Wirtschaftsleistung stagniert mittlerweile seit 5 Jahren. Das ist die längste wirtschaftliche Dürreperiode, die wir hierzulande erleben. Auf jeden Fall mal in der Nachkriegszeit. Aber wenn man die Kriegszeiten ausblendet, wahrscheinlich seit Beginn der industriellen Revolution. Das gibt einem zu denken. Der Wohlstand stagniert damit. Und wenn wir uns anschauen, was politisch, aber auch nicht politisch gerade so an Zukunftsvisionen steht, dann ist es relativ dünn. Also die Frage, wohin wollen wir als Land? Was ist unsere große Vision 2035, 40, 2050, was auch immer? Dann wird es relativ dünn. Stattdessen sind wir so im Abwehrmodus. Wir kämpfen gegen alles Mögliche. Natürlich gegen den Klimawandel, aber jetzt auch gegen politische Strömungen, gegen eine Deglobalisierung. Und ich glaube, das ist das, was uns fehlt. Eine positive Vision von der Zukunft, denn ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das nicht nur wichtig ist für die Psyche, sondern dass es ganz wichtig ist, optimistisch in die Zukunft zu schauen für Investitionen, für Kooperationen, für Partnerschaften. Also das beschäftigt mich morgens und abends und mittags und dafür brauche ich auch nicht aufs Smartphone schauen.
Es gibt ja diesen berühmten Satz von Helmut Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Mein Gefühl wäre, das ist unter ganz, ganz vielen klugen Sätzen, die er gesagt hat in seinem Leben, einer der weniger klugen Sätze gewesen, aber in der Tat hat man in Deutschland das Gefühl, sozusagen, das haben sich sehr, sehr lange sozusagen auch SpitzenpolitikerInnen sehr zu Herzen genommen, diesen Satz. Wir wollen auch später nochmal nach Deutschland natürlich en Detail gucken. Wir wollen aber einmal zu Beginn, du hast es jetzt auch schon, glaube ich, zweimal angesprochen, den Blick über den Atlantik werfen in die USA. Kommt man ja in diesen Tagen auch nicht dran vorbei. Du bist, glaube ich, ein großer Kenner der USA. Du bist sehr oft da. Du hast gesagt, der zweitwichtigste Markt für StepStone. Du hast da sicherlich nochmal einen anderen Blick als viele andere in Deutschland. Wie würdest du, ich weiß, das ist eine große Frage, aber jetzt so die letzten Wochen, die ja die ersten Wochen der Trump-Administration waren, bewerten? Was hat dich vielleicht überrascht? Wo würdest du auch sagen, was war vielleicht gar nicht so überraschend und wir hätten einfach besser vorbereitet sein müssen? Also was bewegt dich gerade so mit Blick auf die politische Landschaft und die politischen Disruptionen, muss man ja sagen, die da aus den USA fast jeden Tag kommen?
Na, ich würde erstmal ein paar Monate zurückgehen. Kurz vor der Wahl hatte ich ein interessantes Abendessen auch mit Vertretern der jetzigen US-Regierung und da wurden relativ klare Ankündigungen gemacht, was passiert im Falle eines Wahlsiegs von Trump. Und Priorität Nummer 1, auch ganz klar, ich habe damals das aufgeschrieben, wir werden Zölle erheben. Damals war der Satz noch etwas unter 25%. Ich glaube, ich habe damals 18-19% aufgeschrieben, aber es war ganz klar, dass es diese Zollpolitik geben wird. Und jetzt findet sie statt. Ich glaube, das, was eher überraschend an der Zollpolitik ist, ist die Gegenreaktion der anderen Länder, dass es jetzt nicht innerhalb von wenigen Tagen zu einer Einigung kommt, sondern dass diese Zölle mit Gegenzöllen beantwortet werden. Und ich bin mir nicht sicher, ob das alles eingepreist ist, was dort jetzt passiert, denn das wird ja auf beiden Seiten des Atlantiks gesagt. Ein dauerhafter Handelskrieg ist schlecht für beide Seiten des Atlantiks. Oder es ist ja nicht nur Europa und die USA, sondern es sind auch die nördlichen und südlichen Nachbarn der USA. Also die Gegenwart, das überrascht. Dann glaube ich auch viele innenpolitische Dinge, die Trump jetzt umsetzt und versucht umzusetzen, sind erstmal nicht überraschend. Es ist vielleicht eher die Art und Weise, wenn man sich anschaut, wie gerade Dodge, also Elon Musk, dort mit einem, man kann es positiv formulieren, wahnsinnigen Tempo agiert. Man kann es auch negativ formulieren. Überraschend finde ich, wie groß die Verunsicherung an den Finanzmärkten ist, aber auch in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, die dadurch ausgelöst wird. Und ich könnte natürlich jetzt für die Amerikaner sprechen. Ich glaube, das ist in der Form nicht eingepreist. Wenn man sich jetzt auch mal die Wirtschaftsaussichten fürs erste Quartal anschaut, es sind ja gerade die Wachstumsprognosen massiv gesenkt worden. Wir müssen uns anschauen, ob es temporär ist oder nicht. Die Inflationsgefahr steigt. Eigentlich das die große Gefahr für die US-Wirtschaft, denn es ist ja nicht nur die Inflation, sondern damit einhergehend dann auch, was passiert mit dem Zinsniveau und damit der Wirtschaftsleistung. Ich glaube, wenn wir auf Europa schauen und auch auf Deutschland schauen, jetzt bin ich mal Optimist, scheint sich da vielleicht auch gerade eine Chance aufzutun. Und das überrascht mich, nämlich dass wir natürlich am Anfang uns gefühlt haben wie ein Underdog. Jetzt kommen die Zölle und das, die erste Reaktion war, oh Gott, das wird jetzt zu so und so viel Prozentpunkten weniger Wirtschaftswachstum führen in Deutschland und in Europa. Aber mein Eindruck ist, dass Europa jetzt auch zusammenwächst und dass wir auf einmal verstehen, dass wir vielleicht isolierter auf der Welt sind, als wir das die letzten 50, 60 Jahre gedacht haben. Amerika oder die USA sind nicht mehr da als der uneingeschränkte Schutzpatron. Wir reden über Sicherheitspolitik, wir reden über Europa, über die Europäische Union, darüber hinaus auch über die Briten, die wieder näher an Europa herankommen. Ich glaube, das ist eine positive Entwicklung. Ich fand super interessant zu lesen, dass das Max-Planck-Institut in Deutschland auf einmal eine geradezu Bewerbungsexplosion von US-amerikanischen Wissenschaftlern beobachtet. Ich weiß nicht, ob es ein kleines Strohfeuer ist oder ob darin ein Trend zu erkennen ist. Aber Europa in dieser wahnsinnig fragmentierten, irritierten Welt ist ja immer noch ein Hort der Freiheit, der Meinungsfreiheit, der Sicherheit. Der Euro gewinnt gerade an Stabilität. Und vielleicht ist das Jahrzehnte nach der Gründung auch der große Erweckungsmoment Europas, sowohl von uns Europäern. Auf einmal erkennen wir, dass die Europäische Union etwas ganz Gutes ist, aber auch die Verheißung, du kannst in Europa sicher leben, du hast eine gewisse Stabilität, gerade politische Stabilität, du hast eine Meinungsfreiheit, die auch gerade in der Wissenschaft nicht beeinflusst ist aus dem politischen Tagesgeschehen. Also ich bin zunehmend hoffnungsvoll, dass all diese Entwicklungen, wenn wir in 10 oder 20 Jahren auf 2025 zurückschauen, vielleicht der Beginn war eines gestärkten Europas in der Welt. Denn wir sind 500 Millionen Menschen, jetzt fasse ich Europa etwas größer, also deutlich größer als die USA. Wir haben einen riesigen Binnenmarkt, wahnsinnig viel schlaue Leute, eine tolle Kultur. Und vielleicht haben wir uns auch einfach zu klein gedacht und merken jetzt, na, da ist es eine ganze Menge da. Ist noch ein weiter Weg. Wir haben ein paar Hausaufgaben zu erledigen, aber so schaue ich auf Europa.
Ich teile deine Gedanken und auch deine Hoffnung ausdrücklich und gleichzeitig frage ich mich, wie man jetzt sinnvollerweise mit Trump umgehen sollte. Weil du hast es schon angesprochen, natürlich finden wir irgendwie komisch, was er da macht, beziehungsweise wie er es macht. Und ich frage mich oft, ob man nicht versuchen sollte, das so ein bisschen beiseite zu schieben und irgendwie kühler zu bewerten, wie er Politik betreibt. Also einfach zu akzeptieren, dass er eine andere Art Politiker ist, dass man nicht gut finden muss, aber in der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den USA schon irgendwie versuchen muss, dass man kühler analysiert, was dort passiert.
Also ich glaube, in diesen Kriterien gut oder schlecht bewerte ich das sowieso gar nicht, sondern ich versuche das erstmal nur zu beobachten und dann Schlüsse daraus zu ziehen. Was ich ganz bemerkenswert fand, als ich im Herbst letzten Jahres in die USA gereist bin, auch an die Ostküste, egal ob ich in Boston, in New York war oder in San Francisco, das war ja nicht so, dass in diesen typischen demokratischen Staaten auf einmal auch die progressiven liberalen Menschen alle gegen Trump waren. Ja. Also da gab es viel, viel Zuspruch, auch von ganz intelligenten Menschen, dafür, dass sich zumindest etwas in der US-Politik ändern soll. Also man muss akzeptieren, das ist eine demokratische Wahl gewesen und Trump ist jetzt Präsident, ja. Also ich finde, das steht uns auch vielleicht gar nicht zu, das jetzt zu verteufeln oder besonders gut zu finden. Man kann aber Dinge daraus lernen. Also man kann beobachten, wie wirkt so eine Politik, die sehr disruptiv ist. Wie wirkt sie wieder auf Finanzmärkte, Kapitalmärkte, auf Vertrauen kann das bewerten aus Sicht der amerikanischen Wirtschaft und aus Sicht der europäischen Wirtschaft. vieles, was Trump angeht, das waren ja zumindest die Prognosen am Anfang, tun ja der US-Wirtschaft gut. Und ich glaube, dass ein Präsident der Vereinigten Staaten grundsätzlich erstmal recht hat, wenn er sagt, es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass es den amerikanischen Unternehmen und den amerikanischen Bürgern gut geht. Also eine Wirtschaftspolitik zu betreiben oder eine Politik zu betreiben, die zu mehr Wohlstand führt, ist ja per se total gut. Ich habe eben über Deutschland gesprochen und diese irre lange Dürrephase. Also wir brauchen in Deutschland auch unbedingt eine Politik, eine Wirtschaft, die sich dafür einsetzt, dass wir produktiver werden, dass wir wachsen, dass wir den Wohlstand mehren. Es gibt immer mal Stimmen, die sagen, jetzt gehen wir in eine Degrowth-Phase. Glaube ich überhaupt nicht dran, sondern wir brauchen das unbedingt auch. Also was wir lernen können ist, lass uns ehrlich machen und lass uns darüber sprechen, was als nächstes hier zu tun ist, damit wir wieder eine starke Wirtschaft haben, damit wir international wettbewerbsfähig sind, dass die Produktivität steigt, dass der Wohlstand steigt, dass das Einkommen steigt. Und ich glaube, dass wir in mancherlei Hinsicht in der Öffentlichkeit, in der politischen, in der medialen Öffentlichkeit, auch in der Wirtschaft, die letzten 10, vielleicht 20 Jahre auch manchmal so aus dem Poesiealbum gesprochen haben, aber uns mit den auch teilweise ja harten Realitäten gar nicht mehr so auseinandergesetzt haben. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe das eben gesagt, 5 Jahre Stagnation. Wir führen ja feurig die Diskussion, sollten wir jetzt im Homeoffice arbeiten oder gehen wir alle zurück ins Büro und begründen das häufig mit der Produktivität. Und dann höre ich, ich bin viel produktiver im Homeoffice oder ich bin viel produktiver im Büro. Also erstmal sind wir nicht produktiver geworden. Das ist ja erstmal die Faktenbasis. Jetzt lass uns die Fakten ansehen. Gibt es irgendetwas, was besser oder schlechter funktioniert? So, dann müssen wir uns einfach ehrlich machen. Also viele Diskussionen werden eher ideologisch als faktenbasiert geführt. Lass uns, und das können wir eigentlich sehr gut, lass uns faktenbasiert diskutieren und darüber streiten, wie schaffen wir es, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, die Produktivität wieder anzukurbeln und damit den Wohlstand.
Ja, interessant, weil gleichzeitig haben wir es natürlich sozusagen mit einer politischen Bewegung, so nenne ich es jetzt mal, zu tun, die ja schon 2016 nach dem ersten Wahlsieg von Trump gesagt hat, our concept is alternative facts, establishing alternative facts. Ja, also das ist quasi ein postfaktisches Verständnis von Mehrheitsorganisation oder politischer Kommunikation. Aber da wäre dein Petitum auch, wenn wir auf uns in Europa schauen, wir müssen sozusagen gerade erst recht in einer solchen Zeit faktenbasiert argumentieren und handeln. Habe ich richtig verstanden?
Absolut. Und ich glaube, dass zu dem faktenbasierten Argumentieren ja nicht nur gehört, erstmal per se faktenbasiert zu argumentieren, sondern auch über alle Themen zu sprechen und nicht selektiv bestimmte Themen anzusprechen, aber auch andere Themen auszublenden. Ja. Also ich nenne es einfach ein Beispiel, weil das ist das, was mich jetzt gerade am meisten bewegt. Das ist die Rente. Wir haben in Deutschland ein Rentensystem, dessen Kosten explodieren, eigentlich ja umlagefinanziert. Also dafür haben wir die Sozialversicherung, dass wir die Rente finanzieren. Mittlerweile, ich glaube, 133 Milliarden Zuschuss aus dem Bundeshaushalt. Wenn man alle Positionen durchgeht, merkt man, dass der Bundeshaushalt mittlerweile zu 50% aus Zuschüssen, Sozialleistungen besteht, die dort eigentlich gar nicht reingehören. Und da wundern wir uns, warum für viele andere Dinge kein Geld da ist und glauben, dass das jetzt 20 Jahre lang einfach so weitergeht. Während wir wissen, denn die Demografie ist ja wunderbar vorhersehbar, dass heute 3 Erwerbsfähige auf einen Rentner kommen, 2050 aber nur noch 2. Also die Leistung, die heute 3 Menschen erbringen, sollen bis 2050 nur noch 2 erbringen. Jetzt müssen wir einmal klären, bekommen wir das hin? Kriegen wir die Produktivitätssteigerung, die dafür notwendig ist? Ich sehe das aktuell nicht in den Zahlen. Und wenn das nicht so ist, können wir uns das leisten. Wir werden uns das nicht leisten können, also müssen wir entweder umverteilen oder etwas am Rentensystem tun. Und da gibt es ja eine ganze Menge Optionen. Aber da gehört für mich einfach dazu, sich ehrlich zu machen, was ich erlebe. Und da unterschätzen wir aus meiner Sicht den Bürger. Du kannst über diese Dinge sprechen. Die sind nicht so schwierig zu verstehen. Und ich erlebe das, egal ob ich in einer Arbeiterdiskussion oder Arbeiterinnendiskussion bin oder ob ich mich mit Unternehmern unterhalte. Wenn wir einmal die Fakten auf den Tisch legen, da haben wir eine sehr, sehr gute Grundlage, um zu diskutieren, auch unterschiedlicher Meinung zu sein, aber lösungsorientiert und nicht ideologisch zu diskutieren. Und das würde ich mir wünschen. Also lass uns darüber sprechen. Es gibt ein paar Herausforderungen, die müssen wir einfach lösen. Die sind sehr, sehr gut beschreibbar in Zahlen. Die sind sehr, sehr gut vorhersehbar. Und lass uns über das gesamte Spektrum sprechen. Gerade die Sozialsysteme in Deutschland gehören eindeutig dazu.
Wir sind ja jetzt quasi schon drin, aber lass uns auch nochmal bewusst nach Deutschland springen. Wir sind ja hier gerade irgendwo zwischen Wirtschaftskrise und Regierungsbildung. Dein Buch Die große Arbeiterlosigkeit hat ja auch hier in Deutschland viele Debatten ausgelöst. Auch noch Kanzler Olaf Scholz hat es in einem Podcast empfohlen, den ich gehört habe. Was war denn dein persönlicher Antrieb, dieses Buch überhaupt zu schreiben oder dich noch tiefer mit dem Thema zu befassen? Gab es da einen konkreten Moment oder war das einfach ein Gefühl oder eine Überlegung, aus der das entsprungen ist?
Das Buch wollte ich eigentlich gar nicht schreiben am Anfang. Aber ich habe mich schon seit über 10 Jahren mit diesen zwei Themen beschäftigt, Demografie und Produktivität. Das sind die zwei Dinge, die im Grunde genommen die meisten, glaube ich, auch Dinge, die schieflaufen, aktuell beschreiben oder erklären können. Der Moment, wo vielleicht so der Funke übergesprungen ist, war tatsächlich eine Bevölkerungsprognose für die ganze Welt, für alle Länder, für alle Jahre bis 2100. Und ich habe die zufälligerweise in die Hände bekommen. Und die erste Zahl, die ich gelesen habe, war: Italien verliert bis zum Ende dieses Jahrhunderts die Hälfte seiner Einwohner. Und ich erinnere mich dran, ich habe am Schreibtisch gesessen, bin aufgesprungen, bin zu unserem CFO gelaufen, habe gesagt: Ich sag mal, Italien verliert die Hälfte seiner Einwohner. Darum wird doch die EU kaputt gehen, weil das bekommen wir doch gar nicht finanziert. Und da habe ich weitergelesen, habe festgestellt, dass Italien kein Sonderfall ist, sondern dass es Spanien, Griechenland, Portugal genauso geht. Die osteuropäischen Länder, 60% Bevölkerungsschwund, sogar 70% der erwerbsfähigen Bevölkerung. China, bis vor ganz kurzem, das hat Indien ja gerade China überholt, das größte Land der Welt, wird die Hälfte seiner Bevölkerung verlieren. Japan. Also eine tektonische Bewegung, die es in dieser Form auf der Welt oder zumindest in der Menschheitsgeschichte noch nie gab. Müsste ich mal so vorstellen, als ich geboren worden bin, ich kann es ja sagen, 1979 waren wir rund 4,5 Milliarden Menschen auf dem Planeten, jetzt sind wir über 8 Milliarden. Ich werde also in einer relativ kurzen Zeit eine Verdopplung der Weltbevölkerung erleben. Ich werde aber auch wahrscheinlich so ungefähr in 30, 40 Jahren erleben, wie die Weltbevölkerung anfangen wird zu schrumpfen. Und schon heute ist es ja so, dass in Europa, auch in weiten Teilen Asiens, Amerikas, Australiens, einzige Ausnahme, Europa komplett, einzige Ausnahme ist natürlich Afrika, dass die die Geburtenraten schon nicht mehr ausreichen, um überhaupt die Bevölkerung stabil zu halten. Und da habe ich mich gefragt, wieso sprechen wir nicht darüber? Denn das lässt sich sehr gut vorhersagen. Wir haben auch eine Begründung dafür, warum die Geburtenraten so weit abgesunken sind. Und meine Begründung ist, wir denken nur, ich sage das mal so salopp, in Legislaturperioden. Dann sind diese Effekte natürlich nicht so stark. Wir müssen uns aber mit der Frage auseinandersetzen, wie schaffen wir es eigentlich, dieses Land, diesen Kontinent Europa am Laufen zu halten, wenn wir von jetzt an nicht mehr Menschen haben, die der Wirtschaft zur Verfügung stehen, sondern von Jahr zu Jahr weniger. Und es gibt kein Wirtschaftsmodell, was berücksichtigt, dass die Bevölkerung schrumpft, sondern alles ist angelegt auf Wachstum, dass jedes Jahr der Volkswirtschaft, den Unternehmen mehr Menschen zur Verfügung stehen. Aber es gibt kein Modell, was funktioniert in dem Moment, wo auch die Bevölkerung schrumpft. Deswegen müssen wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Und die zweite Sache zur Produktivität ist, dass die Produktivität die letzten 5 Jahre stagniert, ist ja nicht etwas, was ganz plötzlich passiert, sondern das folgt eigentlich einem sehr langfristigen Trend von einer Produktivitätsexplosion zu Zeiten der Hochindustrialisierung, auch natürlich in Deutschland zu Zeiten des Wirtschaftswunders, also in der Nachkriegszeit. Aber die Produktivitätszuwächse gehen Jahr für Jahr für Jahr zurück. Also insofern ist dieses Erreichen der Nulllinie das Ergebnis eines jahrzehntelangen Trends. Und wenn du jetzt diese zwei Dinge zusammennimmst, weniger Menschen, stagnierende Produktivität, das miteinander multipliziert, dann bedeutet das ja nichts anderes als jahrzehntelange Rezession. Das habe ich auch in dem Buch so aufgeschrieben. Und ich glaube, wir müssen uns ehrlich machen, dass diese Gefahr droht. Und so, das hast du ja gefragt, warum habe ich dieses Buch geschrieben? Als ich das erstmal erkannt habe, da bin ich richtig depressiv geworden und habe mich als erstes mit der Frage auseinandergesetzt. Ich habe 3 Kinder. Wohin wandere ich aus? Wow. Ernsthaft, dann bin ich die ganze Welt durchgegangen und gesagt, das wird hier alles schief gehen. Worin wandere ich aus? Und dann habe ich gesagt, na, das kann ja nicht die Antwort sein. Und habe mir über Lösungen Gedanken gemacht. Und es gibt Lösungen. Und das ist ja die gute Nachricht. Man muss die Themen beim Namen benennen, aber dann findet man Lösungen. Und dann hat mich jemand anderes, der Christoph Käse, auf die Idee gebracht, ein Buch draus zu schreiben. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte auch keine Lust am Anfang. Aber dann habe ich das gemacht. Das hat ein halbes Jahr lang mich 24/7 von allem abgehalten, Privatleben, Familie. Aber es ist ein wahnsinniger Erfolg geworden. Ihr habt das ja gesagt, der Bundeskanzler hat es gelesen, hat mich zum Frühstück eingeladen. Wir haben super intensiv zu dem Buch diskutiert. Wow. Es ist super viel besprochen worden. Der Bundespräsident, der ehemalige Christian Wulff, hat in so einem Sommerinterview gesagt, er liest gerade Tolstoi, Dostojewski, Und Sebastian Detmers hat mir gut gefallen. Naja, also das ist literarisch mit Sicherheit auf einer ganz anderen Ebene. Aber ich glaube, es hat wirklich viele Menschen bewegt und ich hoffe auch zum Umdenken bewegt. Das war das Ziel, ja nicht im Bestseller zu landen, sondern tatsächlich Menschen zum Umdenken zu bewegen.
Wir nähern uns jetzt so ein bisschen immer mehr sozusagen den konkreten Fragestellungen, die es auch in Deutschland jetzt zu beantworten gibt. Wir wollen gleich ein bisschen tiefer eintauchen in das Thema Arbeitsmarktpolitik und Wirtschaftsstandort. Und wir machen eine Sache in diesem Podcast immer, dass wir uns und die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal mit einer kleinen Druckbetankung versorgen von einem thematischen Experten aus unserem Team hier bei den Sherpas. Das ist in diesem Fall der Kollege Oliver Ruck, der sich sehr viel mit Arbeitsmarktpolitik beschäftigt und in dem Bereich berät. Und der hat uns mal ungefähr 2 Minuten lang zusammengefasst, was aus seiner Sicht Stand der Diskussion ist. Ich würde sagen, das hören wir uns mal kurz an und dann steigen wir tiefer ein.
Arbeit transformiert sich und das immer schneller. Künstliche Intelligenz ermöglicht automatisierte Produktionsprozesse und macht die klassische Fließbandarbeit überflüssig. Viele Menschen kaufen ihre Lebensmittel oder ihre Kleidung mittlerweile online auf der Couch. Tagtäglich hören wir Zahlen zum Fachkräftemangel. In der Tat sind Stand Februar 2025 in Deutschland knapp 640.000 Stellen offen, bei einer gleichzeitigen Arbeitslosenzahl von knapp 3 Millionen Menschen. Durch den demografischen Wandel wird der Stress auf unser Arbeitssystem absehbar zunehmen. Dass wir qualifizierte Fachkräfteeinwanderung also brauchen, liegt auf der Hand. Die Politik, aber auch wir als Gesellschaft sollten uns doch fragen, wie wir unser Arbeitssystem so ausgestalten, um auch zukünftig mit voraussichtlich weniger Arbeitsvolumen erfolgreich wirtschaften zu können. Was kann die Politik tun? Arbeit muss vor allem attraktiv sein. Der Mindestlohn wird absehbar steigen. Im Januar hat sich die Mindestlohnkommission auf eine neue Geschäftsordnung geeinigt, in der es heißt, der Mindestlohn sollte mindestens 60% des Medianlohns betragen. Damit ist ein Mindestlohn von über 15 Euro in den kommenden Jahren realistisch. Das haben auch CDU, CSU und SPD in ihren laufenden Koalitionsverhandlungen bereits festgestellt. Arbeit ist in der Realität bereits jetzt flexibler, als es der regulatorische Rahmen vorsieht. Union und SPD wollen nun eine Wochenarbeitszeit statt einer täglichen Höchstarbeitszeit einführen und damit eine langjährige Forderung von Arbeitgebern erfüllen. Allerdings ist beispielsweise das Betriebsverfassungsgesetz bisher nicht an das digitale Zeitalter angepasst. Dass während der Pandemie erst eine Ausnahmeregelung für digitale Betriebsratswahlen geschaffen werden musste, spricht für sich. Man darf gespannt sein, inwieweit die neue Bundesregierung hier Reformen vorantreibt. Modernisieren wollten die betriebliche Mitbestimmung schließlich schon viele. Unter dem Strich braucht es zur Beantwortung all dieser Fragen ein modernes Arbeitsrecht und ein gemeinsames Verständnis von zeitgemäßer und guter Arbeit. Qualifizierung und Umschulung werden an Bedeutung gewinnen. Dass wir als Gesellschaft Arbeit perspektivisch flexibler definieren müssen, steht für mich außer Frage.
Deine These ist ja, dass Deutschland vor einer Arbeiterlosigkeit steht und nicht vor einer Arbeitslosigkeit. Kannst du uns mal erklären, was du mit dieser Arbeiterlosigkeit meinst und warum das so ein großes Problem ist?
Also ich meine damit natürlich den Rückgang der Erwerbsbevölkerung. Ich habe das eben schon mal in Bezug auf die Erwerbsfähigen pro Rentner erwähnt, mal wirklich eine etwas kurzfristigere Zahl, die sich auch sehr, sehr gut schon heute abschätzen lässt. Wir werden in den nächsten 10 Jahren ungefähr 5 bis 7 Millionen Erwerbsfähige aus dem Arbeitsmarkt verlieren. Das ist ein enormes Tempo. Das ist vom Effekt her, kann man sich so vorstellen, ungefähr das, was wir erlebt haben kurz nach der Pandemie in den Schwimmbädern, in den Restaurants, an den Flughäfen. Industrien, in denen ungefähr 15-20% der Mitarbeitenden gefehlt haben, einfach durch die Pandemie. Und wenn weniger Menschen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, dann ist das natürlich erstmal schon ein Problem für alle Formen von Arbeitgeber, auch der öffentliche Dienst, die Stellen zu besetzen. Das merken wir jetzt schon, Handwerk, Gesundheit, viele, viele andere Bereiche. Es ist aber auch ein Problem für die Frage, wie erbringen wir eigentlich die gleiche Wirtschaftsleistung, idealerweise ja eine steigende Wirtschaftsleistung. Denn wir kommen ja nicht umhin, eine immer noch steigende Zahl von Rentnern zu versorgen. Ein Gesundheitssystem, was sicherlich auch teurer wird in einer alternden Gesellschaft, wo Menschen älter werden. Und das meine ich damit. Insofern gibt es ja 2 Stoßrichtungen. Die eine ist, wie schaffen wir es, mehr zu arbeiten? Damit meine ich es übrigens nicht zwingt, mehr zu arbeiten im Sinne von Stunden. Vielleicht müssen wir über das Renteneintrittsalter sprechen. Aber natürlich, wie schaffen wir es insgesamt, die Erwerbstätigkeit zu stabilisieren? Da spielen dann eher Dinge eine Rolle wie Erwerbstätigkeit, gerade von Frauen, Teilzeitquote, aber natürlich auch das Thema Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften, was gerade so ein bisschen unter die Räder kommt. Also die eine Frage ist, wie schaffen wir es, diesen Rückgang von Erwerbsfähigkeit auszugleichen? Das andere ist, wie holen wir da mehr raus? Also wie schaffen wir es, produktiver zu werden? Und eben in dem Beitrag ist ja ein Thema angesprochen worden, der Mindestlohn, mit der Begründung, Arbeit attraktiver zu machen. Das ist ja auch ein bisschen was, das, was die SPD plakatiert hat bei der letzten Bundestagswahl. Mhm. Ist ein Zeichen des Respekts. Ich glaube, der Mindestlohn ist etwas anderes. Der Mindestlohn definiert, was ist Arbeit wert? Und wir haben ja in Deutschland einen sehr, sehr großen Niedriglohnsektor. Er macht also den Niedriglohnsektor, mal ganz simpel gesprochen, teurer und schafft damit auch Anreize für die Unternehmen, Arbeit zu automatisieren. Und ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Ich glaube, dass der Mindestlohn ein Booster ist für die Produktivität, weil er einen Anreiz schafft für Unternehmen, Dinge, die heute sehr repetitiv sind, die schon längst von Maschinen oder auch von Algorithmen erledigt werden können, zu ersetzen durch eben diese Maschinen. Insofern wird der Mindestlohn nicht Arbeit nur attraktiver machen, sondern er wird auch den Niedriglohnsektor kleiner machen. Und das ist gut, weil wir weniger Menschen sind und weil wir ja mehr Menschen in höher qualifizierte Tätigkeiten bringen wollen. Die Frage ist aber, wie schaffen wir das? Ist unser Bildungssystem darauf ausgelegt? Ist unsere innerbetriebliche und außerbetriebliche Weiterbildung darauf ausgelegt, diese Menschen, die heute in diesen Jobs tätig sind, auch fit zu machen für eine Zeit, wo wir höher produktivere Jobs schaffen wollen?
Hm. Das ist total interessant. Auf den Punkt wären wir auch noch zu sprechen gekommen, weil du ja beim Thema Mindestlohn so unser Eindruck wirklich so das Narrativ ein bisschen umdrehst oder zumindest von einer anderen Seite auf dieses Thema schaust, als es eigentlich die politische Mehrheitsdiskussion in Deutschland so ist. Man hat eher so das Gefühl in Deutschland, okay, sozusagen die linkeren Parteien sind pro Mindestlohn, Arbeitgeberverbände und sozusagen liberalere sind da eher skeptisch. Hast du wirst jetzt wahrscheinlich nicht aus deinem Frühstück mit Olaf Scholz zitieren wollen, aber wie ist generell so, wie wird dein Blick auf diese Frage generell so aufgenommen in den Gesprächen, die du führst? Weil ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, sozusagen, also ich fand die These total interessant, als ich dein Buch auch gelesen habe und mir leuchtet es auch total ein, aber ich habe nicht das Gefühl, das ist schon sozusagen Teil einer Mehrheitsdiskussion bei diesem Thema in Deutschland. Also vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, wie da so das Feedback auch ist, was du bekommst, weil am Ende würde es ja darauf hinauslaufen, dass ein Mindestlohn sozusagen dafür zuständig ist, eben diese Jobs wegzurationalisieren oder zu automatisieren, jedenfalls, dass sie von Menschen nicht mehr gemacht werden. Wie ist da so das Feedback in Diskussionen, die du führst?
Auch wieder, wenn du faktenbasiert argumentierst, hast du weitestgehend Konsens darauf. Die Frage ist, wie gestaltest du das sozialverträglich? Also du musst, wenn du das eine tust, natürlich nicht darauf hoffen, dass das irgendwie schon funktioniert, sondern du musst dir die Frage stellen, wie schaffst du es, die Menschen fit zu machen für höher qualifizierte Jobs? Und wenn wir heute in die Schulen schauen, wenn wir uns die PISA-Daten anschauen, dann ist da ein ungelöstes Problem in der Bildung und auch in der Weiterbildung. Das müssen wir lösen. Aber es gibt ja historisch sehr gute Beispiele. Der Franklin Roosevelt, der ist 33 vereidigt worden als Präsident der USA in einer Zeit der großen Depression. 25% Arbeitslosigkeit in den USA, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Land am Abgrund. Und er hat einen staatlichen Mindestlohn eingeführt. Völlig paradox in einer Zeit, wo die Arbeitslosigkeit so hoch war. Das hat aber Anreize geschaffen, eben Arbeit zu automatisieren. Jetzt muss man sagen, ist natürlich die Zeit danach auch ein bisschen überblendet worden von der Kriegswirtschaft in den USA. Aber es hat die amerikanische Wirtschaft international wettbewerbsfähiger gemacht. Und es gibt wunderbaren langen Research aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, was ist eigentlich in den USA passiert, in den Branchen, wo der Mindestlohn erhöht worden ist. Und ungefähr bis in Anfang der oder Ende der 60er Jahre ist der Mindestlohn eigentlich immer sehr gut mit der Kaufkraft erhöht worden. Mhm. Dort sind keine Jobs vernichtet worden, aber dort, wo der Mindestlohn angepasst wurde, wurden Jobs geschaffen, weil diese Branchen international wettbewerbsfähiger wurden. Und das muss man sich eben immer wieder vergewärtigen. Wir sind hier nicht auf einer Scholle, sondern wir sind in einem internationalen Wettbewerbsumfeld. Und es geht ja nicht nur darum, wie organisieren wir Arbeit intern, sondern schaffen wir es, international wettbewerbsfähig zu sein. Und da komme ich wieder darauf zurück. Gibt es empirisch über Jahrzehnte Evidenz, dass dieser Mindestlohn einfach ein Booster für Produktivität ist? Und da sollten wir nicht ideologisch drüber sprechen, sondern faktenbasiert.
Und während wir hier sprechen, sitzen ja hier in Berlin die wahrscheinlich künftigen Koalitionäre von Union und SPD zusammen und erarbeiten einen Koalitionsvertrag. Mich interessiert auch, was aus deiner Analyse, die ja sehr breit ist, politisch folgt. Also was wären beispielsweise die arbeitsmarktpolitischen Leitlinien, die du dir für Deutschland wünschen würdest für die künftigen Jahre?
Also wir müssen diese zwei Themen adressieren. Wir werden weniger Menschen sein und wir haben Probleme mit der Produktivität. Und das ist jetzt keine Herausforderung, die Politik alleine lösen kann. Aber ich glaube, wir müssen uns verständigen auf ein paar grundsätzliche Parameter. Also wir müssen hart anpacken. Und wir müssen nicht nur hart anpacken, weil die Produktivität stagniert und wir weniger Menschen werden, sondern weil wir uns ja zukünftig auch ein paar Dinge zusätzlich leisten möchten. Also wir wollen deutlich mehr Geld reinstecken in die Verteidigung. Wir wollen deutlich mehr Geld reinstecken in die Infrastruktur, in die Bildung. Und ich glaube, dass all diese Dinge notwendig sind. Und entweder verzichten wir gleichzeitig auf Konsum, Klammer auf Steuererhöhungen, denn nichts anderes würde es ja bedeuten, oder wir packen an. Und es gibt dieses schöne Lied aus, ich weiß nicht, wann es war, 60er, 70er, 80er Jahren, jetzt wird in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Also ich glaube, erstmal Arbeit per se gut zu finden, interessanterweise hat der Hubertus Heil mal was gesagt, die Menschen wollen doch arbeiten, es ist ein Irrglaube, dass Menschen nicht arbeiten wollen. Aber ja, ich glaube, insgesamt den Arbeitnehmer oder die arbeitende Bevölkerung einfach mal wieder in den Mittelpunkt zu nehmen und zu sagen, auf die kommt es jetzt an. All die Herausforderungen, die wir es lösen wollen, die Investitionen, die Sozialsysteme, lasten im Grunde genommen auf den Schultern der Menschen, die heute arbeiten, nicht der, die morgen arbeiten. Das ist diese Verlagerung in die Zukunft, indem wir Schulden aufnehmen. Wir müssen am Ende auch die Verteidigung ja nicht durch Schulden finanzieren, sondern wir müssen sie aus dem laufenden Haushalt finanzieren. Also wir müssen die Arbeit in den Mittelpunkt nehmen. Ich glaube, Anreize dafür schaffen, dass jede und jeder arbeitet. Ein Thema davon, zum Beispiel Teilzeitquote über 40%, Teilzeitquote unter Frauen mittlerweile über 50% gestiegen. Wir wissen aus Befragungen, dass das oft nicht freiwillig passiert, sondern wegen mangelnder Betreuungsangebote, sowohl der Kinder als auch der zu pflegenden Angehörigen. Also da musst du einfach ran. Ne? Wie schaffst du es, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Menschen, die in Vollzeit arbeiten möchten, auch Vollzeit arbeiten können? Die Antwort kann auch nicht sein, mehr Feiertage, mehr Urlaub, sondern ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen den sauren Apfel beißen. Hm. Ich finde es richtig zu sagen, wir flexibilisieren die Rente, also das sind alles Themen, die, glaube ich, gut sind, habe ich auch alles in meinem Buch so aufgeschrieben. Und dann die große Frage, Produktivität. Wie schaffen wir es wirklich, die Wirtschaft, die ja in Teilen Herausforderungen hat, zukunftsfähig aufzustellen? Das betrifft einmal die Industriepolitik, ich will es aber gar nicht so politisch machen, sondern auch die Unternehmen selbst. Wie erhöhen wir die Produktivität? Und zweitens natürlich jetzt auch wieder, ich habe es eben schon mal angesprochen, das Thema Bildung. Wohin wollen wir eigentlich als Land? Wissensgesellschaft, hochproduktive Industrien, Hightech. Dafür brauchen wir gut ausgebildete Menschen. Dafür müssen wir übrigens auch attraktiv sein als Einwanderungsland für gut ausgebildete Menschen, die nach Deutschland oder nach Europa kommen möchten. Und das sind die Dinge, die wir jetzt anpacken müssen. All das funktioniert, glaube ich, nicht ohne auch eine ziemlich klare Zukunftsvision. In welchen Bereichen möchten wir stark sein? Also wir können nicht nur Dinge abschalten, wir müssen auch Dinge anschalten und dann das notwendige Geld da rein investieren.
Zum Abschluss vielleicht der inhaltlichen Diskussion. Wir haben am Anfang ja so ein bisschen am Beispiel Europa gesagt, wie kann man auch Krisen nutzen, um daraus stärker hervorzugehen. Never waste a good crisis, ist, glaube ich, Winston Churchill. Hast du auch hier das Gefühl, weil du jetzt auch sagst, so, wir müssen auch uns so ein paar Wahrheiten stellen? Und meine These wäre eher sozusagen gerade im Bereich Arbeitsmarktpolitik, aber auch Rentenpolitik, ist die Politik in den letzten Jahrzehnten ja sehr oft mutlos in dem Sinne gewesen, dass man sich eben nicht getraut hat, den Menschen sozusagen faktenbasierte, da sind wir auch wieder, Wahrheiten zuzumuten, weil man eben Angst hatte, und zwar auch zu Recht wahrscheinlich, politische Mehrheiten zu verlieren. Hast du das Gefühl, da ändert sich gerade was, auch im Bewusstsein der künftigen EntscheidungsträgerInnen?
Ja und nein. Also erstens, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft werden ja die Probleme mittlerweile klar adressiert. Und jetzt verändern wir, glaube ich, eine ganze Menge Dinge. Über das Thema Produktivität sprechen wir meines Erachtens noch viel zu wenig. Das ist ja unter anderem in den Jahresgutachten des Sachverständigenrates, kannst du es jedes Jahr nachlesen, wird auch sehr, sehr klar benannt. Also lohnt sich übrigens, das Papier und gerade die Produktivitätsausführungen mal zu lesen. Na, wir müssen ein paar Dinge anpacken. Rente haben wir jetzt angesprochen. Ich glaube auch insgesamt in dem Beitrag eben ist das Thema angesprochen worden. Der Arbeitsmarkt verändert sich mit einer nie dagewesenen Geschwindigkeit. da stelle ich übrigens in Frage, also die Veränderung des Arbeitsmarktes gab es schon immer, wenn wir uns mal überlegen, wie wir aus der Agrarwirtschaft in die Industrie, in eine Dienstleistungsgesellschaft gekommen sind. Das waren wahnsinnige Veränderungen. Also das gab es schon immer. Ich habe sogar eher das Gefühl, wir lassen das heute immer noch viel zu wenig zu. Unser Reflex, wenn ein Unternehmen nicht erfolgreich ist, in einer Schieflage ist, Kurzarbeit. Kurzarbeit bedeutet nichts anderes als staatlich subventionierte Unproduktivität, anstatt es zu machen, und da können wir uns ein Beispiel an den Amerikanern nehmen, zu sagen, okay, wir lassen das zu, dass wenn ein Unternehmen nicht mehr produktiv ist, wenn eine Arbeitskraft nicht mehr gebraucht ist, dass sie ja mit Sicherheit woanders gebraucht wird. Eben über die vielen hunderttausend offenen Positionen gesprochen, die es heute gibt und es wird zukünftig noch viel mehr davon geben. Das müssen wir zulassen. Die Arbeitsmarktdynamik ist viel zu niedrig, angesichts der Tatsache, dass wir mitten in der Krise stecken. Übrigens auch eine klare Aussage des Sachverständigenrates. Da brauchen wir mehr Mut. Das ist okay, wenn Menschen den Job wechseln. Sie lernen etwas dazu. Empirisch gesehen, sie verdienen mehr Geld, weil sie produktiver sind. Also ich glaube, da den Menschen das zuzumuten, natürlich begleitet durch eine soziale Politik für Menschen, die gerade zwischen zwei Jobs stehen, das müssen wir leisten. Nein, ich glaube, insgesamt passieren ein paar gute Dinge. Ansonsten bin ich aber deswegen auch optimistisch, weil ich glaube, diese Krise braucht es auch. Never waste a good crisis von Winston Churchill. Eigentlich muss man sogar so rum argumentieren, Krisen sind die großen Katalysatoren für Fortschritt, für Innovation. Wenn wir zurückgehen zur großen Finanzkrise, Karstadt geht in die Insolvenz, Zalando entsteht, schafft über 10.000 neue Arbeitsplätze. Wenn etwas vergeht, entsteht etwas anderes. Die Konsumentenbedürfnisse bleiben ja da. Irgendjemand wird sich schon bedienen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir sie wettbewerbsfähig auch international bedienen können.
Ich hätte noch super viele Rückfragen, aber uns läuft die Zeit weg, Sebastian. Wir müssen dich irgendwann nochmal einladen. Wir wollen aber zum Abschluss noch zu einer Kategorie kommen, zu der wir immer kommen, und die heißt
die Viererkette.
Wir stellen dir vier kurze Fragen, die eher nichts mit dem Thema, über das wir jetzt gesprochen haben, zu tun haben. Und du gibst uns idealerweise vier kurze Antworten. Erste Frage: Welcher Kommunikationskanal wird für einen CEO deiner Meinung nach in 5 Jahren der relevanteste sein?
Soziale Medien.
Welche?
Ich glaube, egal welche sozialen Medien, der Vorteil ist, ich habe die totale Kommunikationshoheit über die Botschaft. Die anderen Medien bleiben relevant. Die sozialen Medien erlauben mir aber völlig ungefiltert, meine eigene Meinung dazu zu geben in Echtzeit. Und das ist sehr, sehr mächtig.
Nächste Frage: Du bekommst die Hauptrolle in einem Hollywood-Actionfilm. Welche zwei Nebendarsteller aus der deutschen Politik wählst du?
Ricarda Lang und Philipp Amthor.
Okay, wow.
Generationsverjüngung, das finden wir sehr gut. Welche Entscheidung in der deutschen Politik hat dich zuletzt enttäuscht?
Das Nicht-Adressieren der Unfinanzierbarkeit der Rente. Mhm.
Letzte Frage, die auch sehr groß ist: Wie findet man einen Job, der einen glücklich macht?
Indem man sich in erster Linie selbst ehrlich macht und in sich hineinhorcht, sich fragt, was sind meine Stärken, was sind die Dinge, die ich gelernt habe, was sind meine Interessen, und dann eine Entscheidung trifft. Ich glaube, dass viel zu viele Menschen sich diese Frage nie gestellt haben.
Ein schöneres Schlusswort für dieses Gespräch könnten wir uns nicht vorstellen. Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights, für deine Fakten und Einschätzungen. Wir haben was gelernt. Wir diskutieren gerne an anderer Stelle nochmal weiter. Danke, dass du da warst.
Danke sehr.
Dankeschön.
Was liegt an?
Genau, was liegt an, heißt die Kategorie. Wir wollen euch ja hier auf Dinge, Events, Veranstaltungen hinweisen, die wir für interessant und relevant halten, die in den nächsten Tagen oder Wochen anliegen, jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die nächste Folge aufzeichnen. Und heute hat Lilly zwei Dinge mitgebracht.
Genau, ich starte mal rein mit Ist das nicht irre? Dem Kongress für politische Kultur am 27.03. in Berlin. Es wird mit PolitikerInnen aller Ebenen, mit politischem Nachwuchs, JournalistInnen und auch WissenschaftlerInnen über die Zukunft des politischen Betriebs diskutiert. Gäste sind unter anderem unser Gast von Folge 1, Ricarda Lang, Thomas de Maizière, den ihr hier vielleicht auch bald mal hören werdet, Peter Tauber und Katja Suding und auch TikTok-Star Thomas Sattelberger. Der Kongress stellt sich Fragen wie, wie wird Politik bürgernäher, vertrauenswürdiger und attraktiver für Talente? Welche PolitikerInnen wollen Wähler und welche braucht es? Gemeinsam sollen Ideen für eine gute politische Kultur entwickelt werden. Diese Veranstaltung ist, weil sie so interessant ist, schon ausgebucht, aber man kann sich auf die Warteliste eintragen. Also, falls ihr da Interesse habt, macht das gerne. Als zweites habe ich eine Veranstaltung, kann man es nicht nennen, eine Rede mitgebracht, auf die ich mich wahnsinnig freue. Und zwar freue ich mich das erste Mal bewusst in meinem Leben auf die Konstituierung des Bundestages, die am 25.03. stattfinden soll. Und zwar wird dort der Alterspräsident Gregor Gysi eine Rede halten, der seit dem 3.10.1990 mit Unterbrechung Mitglied des Bundestages ist. Denn wer es nicht weiß, Alterspräsidenten haben unbegrenzte Redezeit. Und auf so eine Zeitansage von Gregor Gysi kann man sich, glaube ich, unabhängig der parteipolitischen Zugehörigkeit freuen.
Ja, da muss ich auch sagen, also ich habe mich wirklich lange nicht mehr so auf eine Bundestagsrede gefreut wie auf diese Rede. Und falls er uns jetzt zuhört, lieber Herr Gysi, bitte enttäuschen Sie uns nicht. Aber ich bin mir sicher, dass Sie da abliefern werden. Und wir können uns, glaube ich, alle in Ruhe vor den Laptop, vor den Fernseher setzen und uns das anschauen. Wird auf jeden Fall entertaining, würde ich sagen, und bestimmt auch nachdenkenswert.
Das letzte Wort.
Das letzte Wort bei Spillover wollen nicht wir haben, sondern eine Figur aus Politik, Wirtschaft oder Kommunikation, die wir interessant finden. Und das letzte Wort heute erklärt euch Daniel.
Wir haben das letzte Wort mitgebracht von einem Mann, den ich seit langer Zeit auch sehr verehre. Wir sind heute in der Folge von Männern, die Daniel verehrt. Damit wollen wir auch schließen, nämlich niemand Geringeres als Herfried Münkler, der große Doyen der politischen Theorie in Deutschland und Politikwissenschaft. Wenn man jetzt zusehen könnte bei unserer Aufnahme, würde man sehen, dass Lilly sich über mich lustig macht. Aber ich meine das ganz ernst. Wenn man wie ich mal an der Humboldt-Uni studiert hat, dann war Herfried Münkler immer eine gottgleiche Gestalt und das auch nicht zu Unrecht, wie ich finde. Wir haben aber ein ernstes Thema mitgebracht. Es gab ein Interview von Herfried Münkler im Deutschlandfunk vor nicht allzu langer Zeit, wo es um die großen geostrategischen, geopolitischen Fragen geht. Übrigens Fragestellungen, mit denen auch wir uns hier bei den Sherpas immer intensiver seit ungefähr 2 Jahren auseinandersetzen und in diesem Bereich auch beraten mittlerweile. Münkler macht, wie man das von ihm kennt, den großen Bogen auf. Neue Administration in den USA, chinesische Regierung, Ukraine-Krieg natürlich und die Position Europas. Und wir haben zum Schluss einen O-Ton mitgebracht, der dauert so ungefähr 2 Minuten, der im Prinzip nochmal sehr wie unter dem Brennglas zusammenfasst den Blick von Münkler auf diese neue Weltordnung. Und alle, die sich für Geopolitik, geostrategische Entwicklungen interessieren, sollten sich jetzt diese letzten 2 Minuten noch anhören. Denn wie fast immer bei Herfried Münkler, es lohnt sich. Und damit von dieser Stelle schon mal ciao.
Ich glaube, dass der Westen, der transatlantische Westen, als geopolitischer Akteur ein politisches Auslaufmodell ist. Das wird man wohl sagen müssen. Ich meine, es kann sein, dass in 4 Jahren mit einer anderen Administration in den USA alles wieder anders wird. Aber man muss auch schon wissen, dass die Demokraten ihre Sicherheitsgarantien für Europa in Frage gestellt haben. Und dass Pivot to Asia eine Formel ist, die von Barack Obama stammt. Also ein demokratischer Präsident nach Trump, wenn es denn so etwas gibt, wird die Uhr nicht zurückstellen auf die Zeit von Biden oder gar von dem älteren Bush, sondern die USA werden sich zunehmend von Europa lösen und China zuwenden. Und in mancher Hinsicht kann man sagen, Trump hat wohl ein Interesse daran, die Bindungen in Europa qua Ukraine-Krieg möglichst schnell zu beenden, um die Auseinandersetzung mit China in großem Stil führen zu können. Sozusagen der Witz dabei ist aber, wenn er das so macht, wie er es macht, wird er dabei die Europäer nicht als Verbündete auf seiner Seite haben. Jedenfalls, wenn die Europäer klug sind, dann werden sich überlegen, ob sie das auch in München gemachte Angebot des chinesischen Außenministers unter diesen Umständen China stärker ins Spiel zu bringen, nicht annehmen. sollten. Mhm. Nicht? Also sozusagen Bismarcks Formel vom Spiel mit den 5 Kugeln wird jetzt in ganz anderer Weise wieder eine Herausforderung von geostrategischen Überlegungen sein. Und die Frage der Wertebindung von Bündnissen wird in den Hintergrund treten. Ich bedauere das, aber es ist nun mal so.